Ja, ich bin gerade ein bisschen emotional, vielleicht wegen Schlafentzug, Nachtdienst oder vielleicht wegen dem Thema. Als wir nach Huttam gezogen sind, da hatten wir mehr Kinder als der Rest von der Gemeinde oder gleich viel. Das heißt, dass ziemlich wenige Kinder da waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, an das alte Gebäude. Und es gab nur zwei Kindergottesdienstmitarbeiter noch. Und wir haben immer wieder gebetet die letzten Jahre, dass der Herr mehr Kinder schenkt. Und jetzt habe ich fast den Eindruck, da kann man wieder damit aufhören. So reicht es dann auch wieder. Ja. Das ist ein großes Wunder. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber das Kennenlernen mit der Freiburger Gemeinde war so, da waren nur noch 5 ältere Schwestern zusammen. Und die eine der 5, die hieß Magda, die ist dann an Krebs verstorben. Da waren es noch 4, alle über 60. Und die haben jahrelang gebetet, dass Gott ihnen wieder Männer schenkt für die Gemeinde. Und jetzt sind wieder einige Männer da. Ich glaube noch nicht, dass die Gemeinde in trockenen Tüchern ist, wenn man das so sagen kann. Das glaube ich nicht, aber es gibt da Männer, die dort mitarbeiten und das ist auch eine Gebetserhörung. Und das ist auch unser Thema heute. Ich hätte eigentlich einige Dinge heute sagen sollen, mit dem Johann vereinbart, aber ich war schon auf Seite 19 und hat es nicht mehr reingepasst. Das kommt aber noch. Wir haben eine wichtige Gemeindestunde vor uns mit einigen Themen, die das Gemeindeleben verändern werden, vielleicht mehr als die letzten Jahre. Und da brauchen wir auch besonders Gebet und auch Offenheit und da miteinander reden. Das ist jetzt aber nicht der Werbung, die sozusagen dann, wo jeder denkt, jetzt muss ich dabei sein, dass ich das erfahre, sondern es ist überhaupt wichtig, dass ihr auftaucht. Wir hatten ja dieses Jahr in der ersten Januarwoche 3 Gebetsabende. 3 Gebetsabende und das war schon ziemlich ernüchternd, wie wenige Geschwister dabei waren. Fast so, als würde es die meisten nichts angehen. Von daher denke ich, sollten wir uns heute daran erinnern, wie wichtig das ist. Ausgehend von dem Telefonat, der Bernd hat mich angerufen, der Bernd Hoppenstedt aus Deckendorf, das ist der Papa von Johnny. Und die sind ja als Preußen, als sie jung waren, nach Bayern umgezogen für Gemeindegründung, sind schon über 30 Jahre da oder 35 Jahre. Und der Bernd meint am Telefon, Franz, kannst du dich erinnern, wir haben doch immer bei den Niederbayern-Gebetstagen gebetet für Aufbruch im Bayerischen Wald. Und stell dir vor, jetzt gibt es eine Gemeindegründung in Regen und der Johnny ist in Vilshofen. Der war einfach so voll davon, dass das dauernde Anliegen, dass gerade in Regen Zwiesel in der Gegend, dass da auch wieder eine Gemeinde entsteht, dass es jetzt tatsächlich der Fall ist. Das ist total schön. Da haben zum Beispiel Geschwister sind zugezogen, die haben eine Pension gekauft in Bayerisch Eisenstein, gläubiges Ehepaar, und da war jetzt dann der Johnny beim Predigen, haben dort übernachtet und da passiert gerade einiges. Das ist total erfreulich. Ja, der Bernd, der betet schon über 20 Jahre für die Gegend. Der Johnny, sein Sohn, sein Jüngster, der leitet gerade die Gemeindegründungsarbeit in Vilshofen. Und mit Kindern sind sie bereits 22 Personen. Und das ist auch toll, weil das Wohnzimmer wird zu klein. Und wir haben ja über 4 Jahre gebetet für den Daniel Penner, dass er kommt. Und es war eine totale Zitterpartie aus Detmold. Und immer wieder haben wir gebetet. Und dann kam er wieder zu Besuch und Gespräche geführt. Und irgendwann dann plötzlich haben wir erfahren, dass er sich verliebt hat. Und da war mir klar, okay, die Sache ist gegessen, der wird niemals hier auftauchen, weil das nämlich immer genau dann passiert, wenn irgendwie denkst, jetzt ist es soweit und dann verliebt sich jemand, dann duscht, dann ist alles weg. Und plötzlich waren sie dann doch da, weil seine Frau ist auch so ein Zugpferd und die kommt gut mit den Mädels klar und das ist total schön. Und maßgeblich beteiligt ist das Ehepaar auch daran, dass jetzt bald wöchentliche Versammlungen stattfinden werden in Vilshofen. Die wollen demnächst umstellen, jeden Sonntag Gottesdienst. Und dann wird es sicher darum gehen, suchen wir uns irgendwie Gemeindehaus und so, weil das Wohnzimmer zu klein ist. Und auch toll ist, dass der Jüngste von den Ulix dabei ist und die Steffi, die spielen auch eine wichtige Rolle. Der Zweitjüngste, ja logisch, der Johannes ist der Jüngste. Schaust du so alt aus, Johannes, so erwachsen. Genau, das ist super, weil so zwischen 20 und 30, das ist so ein super Alter für Gemeindegründung. Da geht noch was, da kriegt man Kinder, da hat man eine Power, da hat man Vision. Das finde ich ganz toll. Ja, als der Johnny und der Tom damals den Thilo und mich eingeladen haben zu einem Treffen, ich weiß nicht genau, das war in der ersten WG, die sie da hatten, da ging es um die Frage, die wollten uns beide fragen, welche Gemeinde sollen wir uns anschließen, Deggendorf oder Hutturm? Und das war wie so eine, weißt du, so eine ganz diplomatische Antwort. Ich wollte das nicht sagen, das ist eh keine Frage, jetzt müsste Hutturm kommen, dass der Thilo nicht beleidigt ist und so. Und die haben dann da wochenlang überlegt nach dem Abend und gebetet und dann haben sie sich entschieden, in keine Gemeinde zu gehen. Ja, weil ich dachte, das ist eine blöde Entscheidung. In keine Gemeinde haben sie erkannt. Sind aber doch dann bei uns gelandet und ausschlaggebend war, dass wir gleich, wie wir es immer machen, wenn so Jungs irgendwo auftauchen, dass wir uns zum Gebet versammelt haben, freitags 5.30 Uhr. Seit 7 Jahren gibt es den Termin. Und der für eine persönliche Anmerkung war, Tom war nie so begeistert von den Gebetstreffen, weil da wurde immer mehr geplaudert als gebetet. Ja, und da haben wir, es war nicht so wie früher, so, wo wir 3/4 Stunde gebetet haben, sondern wir haben so Kaffee getrunken, die ganze Zeit geplaudert und dann haben wir noch auch gebetet. Aber mir war immer irgendwie klar, das ist total wichtig, sich kennenzulernen, einfach auszutauschen und so. Und was auch wichtig ist, Gebet, das ist nicht nach Leistung. Wenn man anfängt, als Christ zu beten, dann denkt man, es gibt so verschiedene Phasen, da denkt man dann irgendwann, das habe ich jahrelang gedacht, das geht so nach Leistung. Also wenn man lange genug betet und intensiv betet, dann wird was passieren. In Rumänien ist es so, wenn du dort in den Gottesdienst gehst, in manchen Gemeinden, wir haben so ein traumatisches Erlebnis gehabt, meine Kinder waren dabei, die Hanna und die Rebecca, glaube ich, und wenn die anfangen zu beten, dann beten alle gleichzeitig und dann fangen auch alle zum Heulen an. Und die schreien dann so. Und dann jammern die alle. Und meine Kinder haben voll geheult und haben sich gefühlt, Papa, ich habe so Angst, weil das war so einschüchternd. Aber das ist so der Gedanke wahrscheinlich, wenn man so richtig auch weint und jammert und laut ist, dass dann sozusagen vielleicht mehr passiert, ich weiß es nicht. Aber ich habe so mehr das Verständnis gewonnen, dass es so ähnlich ist wie, sagen wir mal, unsere Kinder, die treffen sich im Kinderzimmer, haben eine Stunde Beratung, haben ein bestimmtes Thema auf dem Herzen und dann nach einer Stunde Überlegung haben sie einen Sprecher gewählt, kommen zu mir und sagen, Papa, wir wollen einen Fernseher. Weißt du, und dann, weißt du, wenn ich es geahnt habe, so eine Einheit und sie kommen vor mich mit diesem Gebet, dann kann ich nicht anders, ich sage dann, nein. Nein, weil Fernseher ist nicht in meinem Reich, also in meinem Wohnzimmer, in meinem Plan, in meinem Willen. Und deswegen nein, das gibt es auch. Aber stellt euch vor, die würden eine Stunde sich beraten und mit einer Bitte zu mir kommen, und zwar folgendes. Sie würden sagen, Papa, wir bitten dich, gib uns ein großes Boot, um hinauszufahren, denn wir haben gehört, dass dort in unserem See Menschen am Ertrinken sind. Wir möchten einige retten. Und bitte komm mit und pass auf uns auf. Stell dir das vor, was die Kinder, wenn die Kinder das sagen würden, da hast du sofort, da rennst du. Da passiert irgendwas. Es ist nicht der Wille, dass irgendeiner verloren geht. Und so haben wir manches Mal es nur einmal gesagt beim Gebet. Und das ist ein großes Geheimnis. Es gibt eine Biografie über den Jim Fraser, der war Missionar bei der China-Inland-Mission und der war in China und seinem Gebiet, hat unter dem Stamm der Lisu gearbeitet und der war da bekannt als der Bergsteiger Gottes, ist er bekannt geworden. Er war Konzertpianist und ein ganz schlauer Mensch, aber er hat alles verlassen, hat dort in die Berge herumgeklettert, hat das Evangelium gepredigt und er hat sich jahrelang auf ein bestimmtes Gebet vorbereitet. Und zwar, er hat Gott in einem Gebet, in dem Gebet, gebeten, dass 800 Familien zum Glauben kämen. Und das hat er nur einmal gebetet, als er soweit war. Okay? Und dann hat er daran gearbeitet und darauf gewartet, dass es geschieht. Und es ist auch geschehen. Es sind über 800 Familien zum Glauben gekommen. Und es ist eine wichtige Sache, die wir beim Gebet verstehen müssen. Dass es nicht nach Leistung geht. 1. Johannes Kapitel 5. Vers 14 und 15. ist eine tolle Stelle zu dem Thema. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit. Erste Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Unter dem Gesichtspunkt ist es gewaltig, wenn wir uns das vorstellen. Wir sagen es dem Herrn einmal von ganzem Herzen. Natürlich können wir es immer wieder ihm sagen, bis es geschieht, aber das ist, ist mir ganz groß geworden. Und wenn wir uns sicher sind, dass eine Sache der Wille Gottes ist, wie zum Beispiel, dass er nicht will, dass irgendein Mensch verloren wird, wenn wir nur drei Blätter zurückblättern, 2. Petrus Kapitel 3, 2. Petrus 3, ist das ein schönes Geräusch, wenn es nicht vor die eigenen Kinder kommt. Oh. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass irgendjemand verloren wird, sondern dass jeder zur Buße findet. Bei Evangelisation und bei Gemeindegründung ist mir auch eine Sache groß geworden. Komm wieder! Irgendwann, wenn er eingeschult wird. Genau, dann schreit das Nächste. Ja. Bei der Rettung von Menschen und bei Gemeindegründung ist wichtig, dass wir verstehen, das ist kein Schnappschuss, sondern es ist wie ein Puzzle. Da gibt es viele, viele Teile. Und manchmal ist es so, ist der Fenzelkarl eigentlich da? Nein. Also der Karl und der Fredi waren damals bei mir in der WG und wir haben uns das erste Mal im Leben gesehen. Er hat Johannes 3, Vers 16 gelesen und mir das erklärt, hat gesagt, jetzt machen wir alle die Augen zu und wer sich bekehren will, soll sich melden. Also meine ganzen Kumpels waren dabei und ich mache die Augen zu, ich habe mich gemeldet und so. Und die anderen haben natürlich geschaut, wer wird sich melden. Eine ziemlich schräge Situation, wir sind in meinem Zimmer in der WG, ich habe mich hingekniet und mich bekehrt. Weißt du, das war einfach das letzte Puzzlestück, zack. Aber die anderen Teile, das war ein jahrelanger Prozess mit vielen Begegnungen und Traktate in der Telefonzelle und was weiß ich, wie der Herr mich in allen Ecken umzingelt hat. Und dann kommt das so ein letztes Puzzlestück. Das ist meistens das Schönste, weil dann ist das Bild fertig. Oder vielleicht ist auch das erste Puzzlestück vor dem nächsten Puzzle, von dem neuen Leben, das beginnt. Aber so müssen wir das sehen, dass es manchmal lange dauert. Ich habe mir so überlegt, also mir ist es völlig klar, es bahnt sich irgendwas an, so Richtung Tittling, Fürstenzell, Grafenau, keine Ahnung. Da wohnt jetzt der Alex mit seiner Familie. Jetzt ist der Daniel dorthin gezogen, Haus im Wald. Ich habe es im Finstern gefunden, ohne Navi. War nämlich das erste Mal zum Gebet beim Daniel, so ein Jubiläum. Am Freitag, glaube ich, war das am Samstag um irgendwann in der Früh. Und ich fahre da auf den Parkplatz, Haus Nummer 6, steige aus dem Auto aus, gehe zur Tür, die Tür geht auf, denke mir, der Daniel empfängt mich, da war da eine fremde Frau. Da war ja falsche Straße, gleiche Nummer. Ich mit der Bibel in der Hand, also die hat sich echt gedacht, was ist denn das für ein gestörter Typ, der da vor der Tür steht. Ja. Da bahnt sich was an. Ich sage euch was, ich will wetten, die Jodelbauers beten seit Jahren für Gemeindegründung, dort in der Gegend, hundertprozentig. Und die Browns. Und da läuft irgendwie was. Wir wissen nicht genau wo und wie, aber der Rahmen wird gerade gebaut für dieses Projekt. Und ein ganz ein tolles Puzzlestück im Vilshofen beim Hauskreis am Montag erfahren. Das war total beeindruckend, weil da war ein junges Mädchen, das ist die Lilly, die ist so 20 Jahre alt, kommt aus Peru, war dort in der deutschen Schule, konnte relativ gut Deutsch. Und das war so, die eine Frau, die noch nicht zum Glauben gekommen ist im Hauskreis, ist seit 4 Jahren dabei. Immer habe ich so gedacht, jetzt ist wieder weg, ist doch nicht so Interesse, ist jetzt plötzlich auf einen Schlag lebensgefährlich erkrankt, musste notoperiert werden, ist irgendwie vor dem OP, hat totale Angst und Panik. vor dem, was kommt. Und dann kommt einfach die Lilly, dieses Mädchen aus Peru, die macht da irgendwie FSJ, geht zu ihr hin und erzählt ihr von Jesus, dass er auf dich aufpasst und so. Und die war völlig, völlig fertig, dass ein fremder Mensch zu ihr kommt und ihr von Jesus erzählt. Das hat sie so getröstet. Und da habe ich gedacht, kannst du dir das vorstellen? Die ist vor 10 Monaten zum Glauben gekommen, ist seit ein paar Monaten erst in Deutschland und geht einfach da hin und sagt ihr was von Jesus. Und da war die im Hauskreis so bewegt, dass es passiert ist, dass Jesus zu ihr geredet hat. Und das ist wie der Puzzle auf dem Weg, bis sie zum Glauben kommt. Vielleicht ist es auch schon. Das hat mir wieder total umgehauen. Ein nasskalter Abend in Straubing, irgendwann im Herbst oder Frühjahr, weiß ich nicht mehr, es hat geregnet. Ich stehe im Dunkeln in der Fußgängerzone in Straubing und gegenüber, da ist das Gasthaus, wo wir den evangelistischen Abend veranstaltet haben. Und ich hasse evangelistische Veranstaltungen im Gasthaus, weil normalerweise kommt da keiner. Und das ist einfach immer so eine Pleite. Und die letzte Pleite bei dem Gasthaus da oben, wer war denn da dabei? Das war so schlimm, ich habe es noch nie verkraftet. Ich habe gedacht, nie wieder. Nie wieder. Keine Gäste, keine Fremden und was weiß ich. Also es war einfach nur noch schlimm. Und da, ich war vorbereitet, habe draußen gerungen, so im Dunkeln, habe mir gedacht, ich gehe jetzt da rein, ich muss evangelistischen Vortrag halten. Und dann stehe ich da und dann erinnere ich mich, dass in Trostberg Jahre vorher der Lothar zum Glauben gekommen ist. Ein junger Mann, habe ich auf der Straße kennengelernt, hat sich bekehrt, ist kurz danach gestorben, einfach tot im Bett gelegen. Und da haben wir gedacht, der Herr hat ihn abgeholt. Und habe ich zum Herrn gesagt, Herr, wo sind die Lothars von Straubing? Okay, das war mein letztes Gebet. Und dann bin ich rein in den Vortrag und da waren in dem Gastzimmer 5 Personen, waren wir insgesamt 5 oder 4. 4 waren von der Gemeinde und ein fremder Mann war da. Der heißt Guckenthaler Lothar. Das hat mich so umgehaut. Ist dann zum Glauben gekommen und es ist ja dann total schlecht und schwierig mit ihm ausgegangen. Es ist in einer anderen Gemeinde, es war mit Gemeindezucht, was weiß ich, aber das ist egal. Das war Lothar und das war einfach Wahnsinn. Ja. Ja, für Paulus war das Gebet, und das haben wir auch nicht immer so auf dem Schirm, für Paulus in seinem Dienst war das Gebet die entscheidende Größe. Und er hat sehr viele kurze und prägnante Sätze zum Gebet uns gesagt, das Befehle für die Gemeinde. Und da gehen wir mal einige Stellen durch, wenn wir beim Epheserbrief anfangen. Epheser Kapitel 6. Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben wird, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Philipper Kapitel 4, eine unserer bekanntesten Stellen, Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Kolosser 4, Vers 2 bis 3. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. 1. Thessalonicher 1, nächstes Blatt, nächste Seite, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet, und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben. Und an eure Arbeit in der Liebe, an eure Geduld in der Hoffnung. Und Kapitel 5, der zweitkürzeste Vers der Bibel. Tom, welcher Vers ist der kürzeste der Bibel? Jesus weinte. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 16, da heißt es, betet unablässig. Also da gibt es nur zwei Worte im Griechischen, ich habe genau die Buchstaben gezählt, nach der Kürze. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Und die letzte Stelle, 1. Timotheus 2, das ist die, vielleicht ist es die Stelle in der Schrift, die von der Gemeinde am wenigsten beachtet wird. Da steht nämlich, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Vor allen Dingen, stellt euch das vor, was hier steht. Ich denke zurück an die Jahre 2004 bis 2008 in Straubing. Da war Montag der Tag fürs Morgengebet, war immer bei dem gleichen Bruder. Wir waren damals sehr konzentriert, also wir haben einen Psalm gelesen und dann haben wir den Rest der Stunde gebetet. Wir haben mit Gebetskarten gearbeitet und da hat sich ein ordentlicher Stapel an Erhörungen gebildet. Und in der Gemeindegründungsanfangsphase hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben und da ist viel passiert und so. Und wir haben tatsächlich 5 Jahre lang jedes Mal durchgekommen durch Gebet. Jedes Mal. Jedes Mal hat der Herr uns geholfen. Da war ein gläubiger Pfarrer dabei, der mittlerweile eine größere Gemeinde in München betreut. Und der hat immer sein griechisches Neues Testament dabei gehabt, der hat in Griechisch gelesen, wir nur in Deutsch. Das war immer eine ganz tolle Gemeinschaft, weil er hatte keine Geschwister in seiner evangelischen Kirche und hat bei uns Zuflucht gefunden. Und da 2, 3 Brüder, stellt euch vor, was das für armselig, wie armselig das ist. Es war immer eine tolle Gemeinschaft. Einmal war es schwierig, als sich nämlich ein Ehepaar aus der evangelischen Kirche bekehrt hat und die sind dann zu uns gegangen. Das war für immer ein wenig schwierig, dass die nicht bei ihm geblieben sind. Aber sonst war es toll. Es ist nicht ganz richtig, was ich gesagt habe. Ist mir nach dem Abschnitt hier eingefallen. Es gab ein Hindernis, das haben wir nicht überwunden. Die ganzen Jahre nicht. Ich glaube bis heute nicht. Und zwar hat einer der Brüder aus dem Gebetskreis immer ein großes Geheimnis verborgen. Und zwar, er war Alkoholiker. Und zwar schlimmer. Also schlimm süchtig. Und wir haben es nie gemerkt. Ich habe es zwar manchmal geahnt, aber ich habe es nicht geglaubt. Und dann hat der Herr das aufgedeckt auf eine interessante Weise. Ich war zu Hause mit der Evi und habe gesagt, ich brauche ganz dringend ein Buch. Wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Und da war schon Nacht. 21, 22 Uhr, dann habe ich gewusst, ich muss jetzt zum Gemeindehaus fahren, ich muss das Buch im Regal suchen, das brauche ich jetzt noch. Und ich fahre da hin und dann gehe ich aus der Tür raus und plötzlich habe ich gewusst, jetzt begegne ich dem. Und dann kommt er so total betrunken um die Ecke, um die Hausecke, wir begrüßen uns nur so, hat sich geschickt und ist weitergegangen, ins Auto eingestiegen und heimgefahren. Und da ist offenbar geworden. Und das war ein schlimmer Schmerz, weil wir hatten ja 5 Jahre lang so eine enge Bruderschaft. 5 Jahre jeden Montag, praktisch jeden Montag. Und die Lüge war immer dabei. Die Bruderschaft ist auch daran zerbrochen. Und er ist auch nicht umgekehrt und war dann nicht zugänglich und so. Und es war ziemlich schlimm. Und da ist man so irgendwie, ist mir irgendwie klar geworden, also wenn man sich darauf einlässt, auf ernsthaftes Gebet, wenn man sich darauf einlässt, dann ist es sehr gefährlich, weil der Herr, der legt den Finger auf die Wunden, wo immer sie sind in der Gemeinde. Das war nicht das Einzige, was damals passiert ist. Wenn wir es ernst meinen und vor Gott kommen, wird er im Gegenzug seinen Finger auf unsere wunden Stellen legen und uns daran erinnern, was ihm nicht gefällt. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren den Versuch gemacht, ich habe mir vorgenommen, ich werde jeden Tag eine Stunde oder länger Zeit nehmen und dem Herrn sagen, offenbare mir meine Sünden. Und nach einigen Tagen habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil es so deprimierend war, weil da kommt so viel zum Vorschein. Und dann habe ich das wieder irgendwie so, weißt du, das kann man nicht immer aushalten, wieder aufgegeben. Davon bin ich weit entfernt zurzeit. Niemand kann Dinge ändern durch Gebet, ohne selbst verändert zu werden oder die Bereitschaft. Weil Gott kann man nichts vormachen. Und ich möchte euch sagen, solange die Gemeinde nur pro forma betet, ist es nicht Gebet, wie es sein sollte. Das ist nicht wahr. Und wir haben oft pro forma Gebet. Weißt du, wir beten am Sonntag einmal ein paar Gebete und wir sind da echt und es ist alles gut. Aber, dass wir als Versammlung zusammenkommen wegen Not und ringen und mal beten und sagen, nehmen wir uns einmal einen Nachmittag Zeit über den normalen Rahmen hinaus oder treffen wir uns alle gemeinsam am Donnerstagabend und beten wir mal eine Stunde für alle Nöte und jeder echt, stellt sich dies vor, was dann passieren würde. Die Kosten für so ein Leben, das erfüllt ist von Gebetserfahrungen, die sind so hoch. Die sind richtig hoch und ich weiß, wovon ich spreche. Jetzt bin ich 30 Jahre gläubig. Damals, wo der Walter und die Clara in der Baptistengemeinde Zeugnis gegeben haben, was eigentlich passiert ist, da war ich das erste in meinem Leben in einem Gottesdienst. Und da habe ich eigentlich zwei kennengelernt oder gesehen und das hat mich so beeindruckt. Und das war jetzt 30 Jahre ungefähr her. Und die meisten Jahre, diese 30 Jahre, war mein Leben gebetsarm. Ich weiß schon, wie es aussieht. Ein gebetsreiches Leben. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich bin meistens nicht bereit, den Preis zu zahlen, weil der hoch ist. Und ich glaube, das ist der wahre Grund, warum die Gemeinde so gebetsam ist. Weil wir zu wenig bereit sind, das alles aufzugeben und tatsächliche Beter zu werden. Das ist der Grund. Dass wir uns immer zufrieden geben mit so einem normalen Level, mit so einem Durchschnittslevel. Und dann passiert einfach wenig oder nichts. Dieses Leben braucht unwahrscheinlich viel Kraft. Und es zehrt mich aus, vor Gott zu sein. Und deswegen weiche ich davon immer ab. Und dann siegt wieder das Fleisch über lange Zeit. Dann ist Essen, Trinken, Filme schauen, Romane lesen, Gaudi machen. Das alles kann das Leben dann so ausfüllen. Und es fühlt sich, man kann es genießen. Aber das vor Gott, ohne irgendwas, über längeren Zeitraum, mal eine Stunde, das ist so hart. Das ist so schwierig für mich. Vielleicht ist es nicht für euch schwierig. Für mich ist es schwierig. Nichts ist dem Fleisch, dem alten, selbstsüchtigen Ich, lästiger wie das Gebet. Das ist das Unangenehmste für das Fleisch, weil das heißt, dass es weg muss, dass es abdanken muss. Und das haben die Jünger gespürt, als sie mit dem Herrn Jesus im Garten waren, niedergedrückt von der Ahnung der Dinge, die da kommen werden. Und der Jesus total in einer totalen inneren Not über den bevorstehenden Tod, den er erleiden muss, sagte, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete. Und dann hat er die Jünger schlafend gefunden. Und zwar im Matthäus-Evangelium dreimal hat er sie schlafend gefunden. Und er sagt, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Nur eine Stunde. Und dann hat er sie dann gar nicht mehr aufgeweckt beim nächsten Mal, wie sie wieder geschlafen haben, weil das wahrscheinlich eh keinen Sinn gehabt hätte. Und jetzt im Moment ist so, wie gesagt, es sind einige Dinge in Bewegung in der Gemeinde. Und im Moment muss ich wirklich bekennen, auch durch den Hausbau und die Arbeit und so, da kann ich jetzt sozusagen nicht die treibende Kraft fürs Gebet in der Gemeinde sein. Das bin ich nicht mehr, das war mal so. Aber jetzt ruht meine Hoffnung auf die wenigen Brüder und Schwestern, die noch sich versammeln am Donnerstag. Also das ist der Rico und der Walter und noch ein paar andere. Und ich habe zum Johann letztens gesagt, und wenn nur einer bleibt, es reicht, wenn einer bleibt, der die ganze Zeit sagt, wir müssen uns zum Gebet versammeln. Aber wenn der weg ist, dann stirbt die Stunde wieder. Und Johann, du hast mich gefragt, stimmt's? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, letzte Woche hast du mich gefragt, sollen wir am Donnerstag aufgeben? Kannst du dich erinnern? Niemals. Hast du mich nicht gefragt, gell? Okay, gut. Ich habe schon gedacht, die haben mich verhört. Ja. Also seit 2012 haben wir jetzt die Gebetsstunde. Das ist jetzt 10 Jahre. Ich habe noch den Zettel bei mir zu Hause. Ich habe ein einlaminiertes Datum. War die erste Gebetsstunde, ja, 2012. Und ich sage euch jetzt, wenn die Gebetsstunde aufhört, verlasse ich die Gemeinde. Denn dann wird aus der Arche Titanic, wie es an vielen Orten der Fall ist. Aber das Tolle wird dann sein, dass der Tom oder der Daniel sagt, oder der Johann oder der andere, jetzt meine Frau auch, da machen wir einfach eine neue Gebetsstunde. Da starten wir neu. Gertraud, Sepp, ist eine Arbeit dabei. Ich habe letztens meine Frau ermahnt, ich habe zu ihr gesagt, schau, die Gebetsstunde ist so wenig wichtig. Donnerstagabend ist dein Platz in der Gebetsstunde. Jetzt fährt sie jeden Donnerstag zum Gebet. Das ist was richtig Krasses bei einer Ehefrau. Wenn man was sagt, und dann macht sie es. Das finde ich unglaublich. Echt? Das kommt nicht oft vor, glaubt mir's. Das kommt nicht oft vor. Besonders nicht bei so einem Thema. Das ist heftig. Ja, die Hanna ist auch in einem totalen Ringen, weil sie lernt jetzt, wie schwer es ist, donnerstags die Gebetsstunde zu besuchen, vor allem nach dem Frühdienst oder so, wenn es dann ausgepowert ist, man schon auf der Couch liegt und mir das, wie schwer das ist. Ich habe gesagt, Hanna, erinnere dich, du hast dir vorgenommen, du bist ab jetzt jedes Mal bei der Gebetsstunde. Und das finde ich so toll. Also es ist ja nicht das Wichtigste, die Gebetsstunde, aber ich mache es jetzt einfach wieder wichtig. Der Walter, der schleppt sie mit letzten Kräften, mit kaputten Füßen die Treppen hoch am Donnerstag, dass er bei der Gebetsstunde dabei sein kann. Und wahrscheinlich sagt er irgendwann, tragt es mir bitte auf. Ja, wahrscheinlich. Sagt sie, tragt es mir auf, ich möchte dabei sein. Das ist zum, sag ich was. Da können wir uns wirklich schämen. Also da könnt ihr euch wirklich schämen. Wer jetzt ist er schon 70, macht uns immer noch was vor. Also was soll ich das hinführen? Ich habe früher öfters unsere Kinder dabei gehabt bei der Gebetsstunde. Also da war mir so eine Zeit, die müssen immer dabei sein. Weil das war, und da gibt es so Phasen, okay? Sie sind sozusagen begeistert, dass sie abends, wenn sie klein sind, dann mit den Eltern irgendwo hinfahren können. Das ist die erste Phase, Begeisterung. So wie bei uns auch, wir haben Gebetsstunde gestartet 2012, da waren so 25 Geschwister beieinander oder mehr. Ja? Und da haben wir die Tradition gehabt, da sagt wieder jeder einen Bibelvers und dann machen wir einen Lobpreis, eine Anbetungsrunde. Und dann hat schon die erste angefangen, dass er beleidigt war, wie jemand erwarten kann, dass er einen Bibelvers aufsagt. Dann ist er nicht mehr gekommen. Ja, dann sollte er daheim bleiben. Oder? Und so ist dann losgegangen. Und dann ist die, wenn es dann die sozusagen die Begeisterungsphase um ist, dann sagen die Kinder, na, wir machen mal nicht zur Gebetsstunde, das ist so langweilig. Und dann sage ich, okay, ihr müsst 30 Minuten und dann gebe ich euch ein Zeichen und dann dürft ihr dann in, darüber zum Dat oder zum Billard und so. Aber die Zeit ist auch schon um. Und dann kommt hoffentlich der Reifegrad, wie bei der Hanna, dass sie merkt, das ist wichtig. Das ist wie der Prozess, den der Christ eigentlich erreichen sollte. Dass es ohne nicht geht. Wir können uns das nicht leisten. Denn die Gemeinde gibt es schon lang. Aber es gibt so wenig um uns herum. Und es gibt immer noch keine Gemeinde in Hauzenberg oder in Waldkirchen und viele andere Städte. Haben wir es gleich. Wir können uns eine schwache, kleine Gebetsstunde nicht leisten. Nicht in diesem Jahr. Und auch nicht in der Zukunft. Bei Corona, also mich persönlich und auch unsere Familie, wir waren ja die ganze Zeit zusammen, waren wir nicht einsam, waren wir jetzt sowas von weggerissen von der Gemeinde. Weißt du, ich denke mal, was bist du für Ältester? Wie wenig hast du die Besuche gemacht? Wie wenig telefoniert? Wie wenig hast du um die Schafe gekümmert in dieser Zeit? Wirklich. Ich habe mich die ganze Zeit um mich selbst gedreht. Da muss ich sagen, da muss man eigentlich zurücktreten, das geht so nicht. Das ist furchtbar. Aber das war auch, weil man so eingeschüchtert war von den Medien. Und diese Schreck, diese Schockstarre, die kommt nicht nochmal vor. Nehme ich mir vor, nicht nochmal. das Spiel. Ich möchte nicht nochmal auf denselben Leim, auf den Leim gehen, dieser Geschichte oder denselben Fehler machen. Das darf nicht mehr passieren. Also wir haben jetzt so eine Zeit des Dahinplätscherns gehabt. Wir wachen mal langsam auf aus der Corona-Schockstarre. Und jetzt müssen wir wieder zu einer Stärke heranreifen. Das muss erbeten werden. Weil das Brotbrechen ist für viele Christen so langweilig, weil es keine innere Bewegung gibt angesichts dessen. Und warum nicht? Weil wir so satt sind vom Leben und von dem, was die Welt uns anbietet, dass es einfach langweilig ist. Punkt aus, fertig. So ist es. Und meine Grundüberlegung, wo wir darüber geredet haben, ob wir jeden Sonntag Brotbrechen feiern, ist zu einem gewissen Prozentsatz, dass wir denken, oh, das ist vielleicht zu langweilig. Ja. Denn da bräuchten wir zeitgleich ein Gebet um Erweckung und so eine Belebung, dass sozusagen uns das mitreißt und dass es uns zutiefst irgendwie erschüttert. Weil das ist ja der Ausgangspunkt für alles. Für unsere Mission, für unser Licht. Dieser Moment. Deswegen ist es so entscheidend. Und ihr, also ich bilde hier eine Ausnahme, muss ich sagen. Ich nehme mich hier aus. Jetzt sage ich mal, ihr gebt euch doch nicht mehr mit 50 PS zufrieden, oder? Beim Auto. Wie viel haben denn die Autos PS? Also meins wird mal 75. Und sonst so 69, okay? Aber 75, das ist für mich Obergrenze, weil mein Lupo, der geht 190 bergab. Und das finde ich, das reicht. Stimmt's, Tom? Das reicht. Wie viel hat denn der Auto übrigens PS, Thomas? Ah, Florian, Entschuldigung. Na, falls für die, das halt googeln. Christian, wie viel PS hat der Auto?
245.
Na! Oh, ja. 245. Das rührt mich zu drinnen, ich möchte damit vorne. Einfach da, wenn
ich das Kilo zu
meinem Kilo ein Kilo pro PS. Da weißt du Bescheid. Okay, du bist unser Spitzenreiter, du kriegst einen Preis. Der Herr tut Wunder, ja. Genau. Ja, wir haben eine Zeit lang, also zumindest das war jetzt nur für mich, eine Zeit lang geträumt und geredet über Eckenfelden. Bin da hingefahren, gebetet, irgendwie mich da rumgetrieben. Zweimal im Krankenhaus dort beworben, zweimal abgelehnt worden. Und jetzt kommt mir so die Frage, in letzter Zeit, ist es dir wirklich ernst? Wenn das vom Herrn ist, dann möchte er wissen, ist es dir wirklich ernst? Weil du kannst dir das was kosten lassen. Du kannst dir meinen Kofen kündigen, kannst nach Eckenfelden dort in die Arbeit gehen, kannst irgendwie schauen, wo es geht. Und stell dir vor, was passiert ist. Letzte Woche, der Sepp, gell? Es gibt einen Sepp, der immer in Niederbayern die ganze Zeit Traktate verteilt. Der draht durch, der fährt mit seinem Mofa und dann schreibt er mal ellenlang SMS, ein WhatsApp. Ich bin heute mit 40 km/h auf den Dörfern unterwegs gewesen und Gespräche und jetzt hat er wieder 2000 Kalender verteilt, zu dritt, vorgestern und vor 3 Tagen und so, und er schreibt mir jeden Tag einen langen Text über WhatsApp. Er ist aus der Missionsteamgruppe ausgestiegen, hat mir geschrieben, das ist mir zu viel, was du da immer reinschreibst, tut mir auch zutexten, okay? Ja. Nur so viel zum Thema Selbstwahrnehmung. Auf alle Fälle, er hat meinen Stempel, weil er will nicht seine Adresse, sondern die ganze Zeit meinen Stempel. Jetzt kriege ich schon letzte Woche wieder E-Mail von der Bettina, die sich so bedankt hat über dieses christliche Heft. Was meinst du, wo die wohnt? Was meinst du, Thomas? In Eckenfelden wohnt die. Und heute sitzt der Thomas da, den ich vor Jahren kennengelernt habe, mit seinem Sohn. Was meinst du, wo er herkommt? Er ist nur zufällig heute da. Nicht zufällig, aber du wusstest ja nicht, dass ich darüber rede. Er kommt aus Eckenfelden. Und zwar direkt von, sagst du? Von Florida. Du warst doch von Florida, oder? Ja, schau. Sogar von Florida ziehen sie nach Eckenfelden. Ich bin gespannt. Gestern schreibt der Sepp, 3 Dörfer und einige Höfe haben wir durchgemacht. Die Kalender und Schriften sind gut angekommen und so weiter. Alle mit deinem Stempel. Das finde ich gut. Also es braucht eine neue Gemeinde in Grafenau und in Tittling und in Osterhofen und in Plattling und in Waldkirchen und in Hauzenberg und in Eckenfelden. Und jeder hat eine andere Rolle in dem Spiel. Was es dazu braucht, ist Folgendes. Das Rezept ist ganz einfach. Zwei Leute, ein Gebet. Und die Bereitschaft, das zu tun, was du kannst. Das ist das Rezept. Und dass wir dranbleiben und dass wir nicht denken, dass der Herr das nicht gehört hätte. Das passiert nämlich langsam, aber unaufhaltsam. Wie kann es sein, dass die Batthauers im Fürstenstein wohnen? Du kannst nicht von Detmold nach Fürstenstein kommen, das kannst du eigentlich nicht, das kannst du nicht bringen. Das finde ich sowas von krass. Jedes Mal, wenn ich über euch nachdenke, denke ich, ihr hocken jetzt mit den drei Kindern im Fürstenstein, also ihr seid sterben, wenn ihr dort wart. Obwohl ich aus Tierverbruch komme, kann ich mir das nicht vorstellen, da zu wohnen. Voll schön! Sehst du das? Nein, das ist toll, das ist super. Das ist super. Was meinst du, was wir schon immer heimlich beten, Johannes? Dass du bald dort landest? Gemeindebau. Ja, Hudson Taylor hat gesagt, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und der Jim Elliot hat gesagt, dein Einsatz, Jonas?
Oh,
ja, du schaffst das. Genau. Er hat tatsächlich sein Leben gegeben. Und das Motto von Charles Dutt, der für mich immer der Größte ist, das war, weißt du es noch, Johann? Wenn Christus Gott ist und für mich starb, kann kein Opfer zu groß sein. Also das war das Motto, kein Opfer zu groß. Von Charles Dutt. Ich will schließen mit einem kurzen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Und dann können wir noch beten, oder der Johannes wird uns nachher noch im Gebet leiten. Lukas 18, Vers 1 bis 8. Achtet auf die Frage am Ende, die alles entscheidende Frage. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, würde ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Du kommst, Johannes.